Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Überall Schneematsch, wann endet der Scheiß? Mir ist heute aufgefallen, dass das die Weihnachtsfolge ist, Tom. Hast du Sachen in Richtung Weihnachten vorbereitet?
Das ist mir gestern auch aufgefallen. Ich habe mich gestern gefragt, machen wir eigentlich eine Weihnachtsfolge? Also eine Geschenkefolge, wie letztes Jahr oder vor 2 Jahren. Keine Ahnung, wann das war. Was war die Frage?
Mir kam der Gedanke erst, ob du irgendwas vorbereitet hast, aber das hast du ja schon beantwortet. Mir ist aufgefallen, also mir ist das erst vor 20 Minuten aufgefallen und ich habe auch gar nichts. Ich würde sagen, wir rappen das Thema ab. Nur ganz kurz, wie ist so die Weihnachtsstimmung bei dir aktuell? Also zur Transparenz, es ist der 15.12. bei uns. Es sind noch 9 Tage bis Weihnachten. Es ist 15.49 Uhr, es regnet draußen und es wird langsam dunkel.
Oh ja, richtig widerliches Wetter, ne? Es sind irgendwie gefühlt Minusgrade, es regnet, das macht das alles noch kälter, es ist alles. Weihnachtsstimmung ist, boah, wie ist die? So lala eigentlich, ehrlich gesagt. Also ich sehe überall Weihnachten, fühle aber noch nicht so richtig Weihnachten. Kommen bei mir aber eigentlich meistens kurz vor Weihnachten irgendwann dazu. Wie ist bei dir?
Ich wurde aus Weihnachtsrichtung schon so ein bisschen, so ein bisschen besonnen. Ich bin besinnlich. Ich merke auch krass eine Entwicklung an mir selber, dass ich vor ein paar Jahren noch so ein richtiger Anti-Weihnachtstyp und geht mir nicht auf den Sack mit eurem scheiß Kommerz und Weihnachten ist auf einmal alles cool mit der Familie und den Rest des Jahres ruft er euch nicht an und redet nicht miteinander. So, dann bin ich übergegangen in den letzten 1-2 Jahren zu, ja, nee, ist eigentlich schon okay. Und jetzt finde ich es irgendwie alles voll schön, auch wenn ich es jetzt selber privat nicht zelebriere. Also ich habe jetzt hier weder groß Zeug aufgestellt noch sonst irgendwas. Geschenke habe ich alle soweit. Ich mache mir nicht irgendwie unnötig Stress und bin ganz offen für die schöne Zeit. Freue mich auf die Feiertage. Ja.
Wir haben uns dieses Jahr tatsächlich auch mal ausgemacht. Wir schenken uns nichts. Das gab es ja schon bei meinen Eltern und den... Boah, wie drücke ich das aus? Meine Tante, mein Onkel und so und andere Tante, Onkel und bla bla bla, die haben ja immer gesagt, ja, wir schenken uns nichts. Und dann hatte jeder was mit. Und ich habe dieses Jahr mal klipp und klar gesagt, dass wir uns mal nichts schenken und auch nicht so Kleinigkeiten-Scheiß. Weißt du, wie ich meine? Also so rein gar nichts, gar nichts, gar nichts.
So, und wie ist die Experience so bis jetzt?
Ja, weiß nicht, ist ja noch nicht passiert.
Nee, aber dieser Hauptstress mit Geschenken, ich meine, das an sich, sich jetzt gegenseitig Geschenke in die Hand drücken und das auspacken und sich im Idealfall drüber freuen, das ist ja cool. Das Stressige ist ja meistens das vorher, dass du so irgendwann im November dran erinnert wirst, ah, okay, die Ersten ziehen jetzt schon los und holen jetzt Geschenke und du sitzt immer noch zu Hause und müsstest dir eigentlich mal Gedanken machen, wem schenke ich was? Also, wem schenke ich was und was schenke ich wem und das zu organisieren, das einzupacken, das bestellen, kommt das noch rechtzeitig? Und den Stress hast du ja dann gerade nicht.
Ja, also ohne den Stress, mega cool. Ohne Geschenke zu bekommen an Weihnachten, wahrscheinlich nicht so cool. Aber ich finde, na, ich weiß nicht. Also irgendwann nimmt ja diese, wie soll ich das richtig sagen, Mann? Das ist gar nicht so einfach zu erzählen. Diese Qualität an Geschenken nimmt ja im Laufe des Alters ab.
Versuch's auf Englisch mal.
Das war, ich habe das schon gesagt, auf Deutsch.
The quality of the present.
Je älter man wird,
nimmt ab, takes down im Laufe der Zeit in Walking of Time.
Genau, so hätte das auch Jason gesagt, glaube ich.
Mhm. Nur mit einem besseren genau. TH, aber vom Vocabulary her ähnlich.
Vom Vocabulary her herrlich.
Ey, ganz kurz, weil du es gerade ansprichst, Jason. Ich höre ja unsere eigenen Folgen eigentlich nicht mehr, aber die Folgen mit Jason habe ich nochmal gehört. Und dann alle, die das jetzt gerade hören und die Folgen mit ihm noch nicht gehört haben, wirklich allerwärmste Empfehlung. Es war so ein toller Gast. Es sind so schöne Gespräche gewesen. Also es war richtig eine Freude für mein Herz.
Ja, ich habe es auch geliebt, Mann. Ich hab's richtig geliebt. Es war richtig cool. So, zurück zu Geschenken. Also mit zunehmendem Alter nimmt ja die Qualität oder nicht die Qualität, sondern die Freude über Geschenke nimmt ja dann schon ab. Kannst du das bestätigen?
Ja, also man hat nicht mehr diese krasse Euphorie, die man als kleines Kind hat, ja.
Genau, genau. Und irgendwo ist es dann den Stress auch nicht mehr wert, sich ja jedes Mal Gedanken zu machen über 14 verschiedene Leute, was man denen schenkt. Ich habe ja eine recht große Familie und man muss sich da recht viele Gedanken machen.
Das könnte übrigens ein Grund sein, warum diese blinde Euphorie, diese ungebremste Euphorie, die man als Kind hat, warum die abnimmt im Alter, wenn man irgendwann in dem Alter ankommt, wo man Sachen zurückschenken muss, ne? Und dann gibt's halt zwangsläufig Situationen, wo Geschenke auftreten, die mal vielleicht nicht ganz so passen, die vielleicht irgendjemandem nicht gefallen. Dann geht's darum, dass manche Leute vielleicht anfangen, Sachen im Wert zu vergleichen und so. Und das nimmt einem ja so ein bisschen was, wenn man jetzt so ein unbefangenes Kind ist, das einfach weiß, ey, weißt du, ich habe mir vorne meine Hose reingeschissen und nachher kriege ich Geschenke und ich muss mich um nichts kümmern. So wie geil. So wahrscheinlich nimmt es deswegen auch so ein bisschen ab.
Nein, nee, das glaube ich nicht, weil ich ja auch eigentlich gerne beschenke. Also ich mag es ja eigentlich mehr zu schenken, als beschenkt zu werden. Das ist ja ein geileres Gefühl, aber allerdings ist es halt auch vorher Stress, was nicht so geil ist. Und es kostet meistens viel Geld, was auch nicht so geil ist.
Ja, wegen dem Stress in all den Jahren rauchst du ja auch, das wissen ja viele nicht.
Ich bin weg von Zigaretten, Richard. Ich rauche keine Zigaretten mehr, ich dampfe nur noch.
Ja, damit du drinnen rauchen kannst.
Ja, nee, eigentlich, damit es nicht ganz so schädlich ist.
Riecht man das drinnen eigentlich?
Das Dampfen?
Ja.
Ja, wenn man frisch gedampft hat, riecht man das ja, dann riecht es nach dem Geschmack. Aber dann ist es nach einer Viertelstunde weg.
Ist das wirklich so dann zu 100% weg oder geht es nur dir so, der das selber raucht? Also empfindet es deine Frau genauso?
Ich denke ja, sie hat sich noch überhaupt nicht drüber beschwert. Also wenn wir jetzt mit dem Hund draußen sind zum Beispiel und kommen wieder in die Wohnung rein, rieche ich nichts.
Okay.
So gar nichts. Ja, ich muss mal das Zitat machen, hier den, ne?
Ja, warte, bevor du, ja komm, mach erst mal, danach muss ich dir was sagen. Ich habe jetzt ganz frisch diese Woche was gelernt, was ultra peinlich ist, dass ich das vorher noch nicht gewusst habe. Und das möchte ich gerne, erzählen. Aber mach erst dein Zitat.
Also pass auf, wir haben ja jetzt hier jede Woche ein Zitat, geben drei Autoren sozusagen zur Auswahl und derjenige gegenüber muss den richtigen auswählen.
Warte mal. Bevor du das machst, wir haben ja noch gar nicht gesagt, wer wir sind. Ich bin Richard, so der andere ist Tom, der hier drinnen raucht. Und wir arbeiten, einer im Einzelhandel, einer als Krankenpfleger, einer macht ein bisschen Musik, der andere nicht. Und wir reden einfach sehr gerne über verschiedene Sachen. Und das ist im Prinzip dieses gesamte Konzept. Wir sind roundabout 30 Jahre alt, sehen vernünftig aus, riechen okay. Und das sind so die Haupteigenschaften von uns. Das heißt, wenn ihr dafür Interesse habt, dann bleibt doch gerne dran.
Wir riechen okay. Was riecht okay? Zimt?
Ja, ich riech nach 99 Cent Deo und du riechst nach dem, was du gerade rauchst.
Cherry Berry.
Du riechst nach Cherry Berry.
So, Zitat. Der Kurs der wahren Liebe verlief nie reibungslos.
Der Kurs?
Der Kurs, ja.
Okay, warum sprichst du das so komisch aus?
Na, damit du weißt, was ich meine. Wenn ich jetzt sage Kurs, dann denkst du vielleicht an eine Insel auf Griechenland oder so.
Ja, okay. Also Kurs, ich bin bei Seefahrer, ich stand jetzt bei Columbus. Irgendwo zwischen Columbus und Titanic würde ich es einordnen, aber gib mal die Antwortmöglichkeiten.
Ganz kurz, ist Kurs eigentlich bei Griechenland?
Kos ist bei Griechenland.
Ach ja, genau. Dann gibt's nicht noch. Na, egal. War das Madonna?
Es gibt noch Korsika, falls du das meinst.
Vielleicht war es das, ja. War das Madonna, William Shakespeare oder Angela Merkel in ihrem neuen Buch?
Oh, das neue Buch würde ich übrigens gerne lesen.
Ja, mach doch. Dann wüsstest du jetzt schon.
Mach oder das auch nicht. Aha, mach das Zitat nochmal, bitte.
Der Kurs der wahren Liebe verlief nie reibungslos.
Also Madonna glaube ich irgendwie nicht so wirklich. Dafür klingt es zu hochtrabend, dafür, dass es so eine Popnase gewesen ist. Pop im Sinne von Musik. Und bei Frau Merkel weiß ich nur, dass die in dem Buch wohl irgendwann, das habe ich in dem Interview, das die Hazel Brugger gegeben hat, habe ich nur gehört, dass sie irgendwann ganz trocken geschrieben hat, dass sie eben irgendwann ihren Typen kennengelernt hat und dann ist sie aber gar nicht mehr weiter darauf eingegangen. Von daher glaube ich nicht, dass die irgendwas mit Höhen und Tiefen da gesagt hat. Ich nehme das, was übrig bleibt, ohne zu wissen, was es war, aber bin mir sicher, dass es das ist.
Ich habe sie leider nicht verstanden. Wen nehmen Sie?
Na, nicht Madonna und nicht Merkel.
Also, wen?
Was hat Heidi Klum gesagt?
Na was? Nein. Also wen, habe ich gesagt.
Na, wer ist denn das da? Weiß ich da nicht. Wer ist denn da noch?
Also William Shakespeare.
Das klingt eigentlich wie eine falsche Fährte, dass so bei so was Poetischem auf einmal da so ein Poet der Antwort sein soll, aber doch, es kann nur er sein, alles andere akzeptiere ich nicht.
Richtig, Richard, richtig. Das hast du sehr gut gelöst per Ausschlussverfahren, das hast du wunderbar gemacht.
Wow. Danke.
Ich bin stolz auf dich.
Danke, Leute, vielen Dank.
Danke. Und dass dieses Jahr keine Geschenke gibt, gewinnst du nichts.
Hört doch auf zu klatschen, Leute. Dankeschön, danke, beruhigt euch. Dankeschön. Ohne meine Eltern hätte ich das nie geschafft. Wie geht's dir denn, Tom?
Naja, also, ich sag mal, die letzten zwei Wochen, die waren kompliziert. Ich war krankgeschrieben. Ich war zu Hause. Ich hatte Rückenschmerzen. Ich konnte die erste Woche wirklich gefühlt keinen Schritt laufen. So schlimm war das. Und jetzt geht's langsam wieder bergauf. Es ist noch nicht weg. Das ist deutlich besser. Wie geht's dir?
Ich war auch die letzten zwei Wochen krankgeschrieben, aber das erzähle ich gleich noch in Ruhe. Ich möchte erstmal wissen, was ist denn die Diagnose bei dir? Was sind denn die Therapieformen, der du dich dir annimmst? Und wie kommst du denn voran und wie ist denn der Ausblick?
Also, Diagnose wurde gestellt per Sichtdiagnose. Wurde gesagt, Lumboischialgie, das ist so ein Hexenschuss, sagt man umgänglich. Umgangssprachlich würde ich sagen. Und die Therapie war Schmerzmittel, bis Bewegung wieder möglich ist. Die haben genau 0,0 geholfen. Das Problem ist, ich bin ja, habe ich ja schon tausendmal erzählt, allergisch gegen diese ganze Scheiße. Und jetzt haben wir eins genommen, wo ich nicht allergisch gegen bin, aber das hilft halt nicht. Also da brauche ich es halt auch nicht, ne? Therapie war da in dem Sinne abgeschlossen, bis es besser wird. Und wenn es jetzt wieder weg ist, dann soll ich da mal ordentlich Sport machen, was den unteren Rücken angeht. Weil die meinte zu mir, ich habe da eigentlich fast keine Muskulatur.
Tom, ist das, was ich dir seit Jahren sag?
Ja, das ist das, was ich mir seit Jahren sag.
Ja, stimmt.
Ja.
Es baut nur keiner ein Fitnessstudio in deine Nähe.
Ach Richard, ich würde so gerne ins Fitnessstudio gehen, wirklich, aber ich brauche durch meine Schichten eins, was 24/7 offen hat, wenn ich nach dem Spätdienst gehe.
Mach zu Hause einfach ein bisschen was.
Ich habe keinen Bock mit meinem eigenen Körper, ich habe da keine Lust drauf, das macht mir keinen Spaß.
Na, einfach ein paar Liegestütze, reicht schon.
Ja, da habe ich jetzt auch schon drüber nachgedacht, ein paar Liegestütze zu machen, das ist ja so ein bisschen Ganzkörper, so ein Ganzkörperding. Aber ich habe keinen Bock, mich hier auf dem Boden rumzukräkeln und irgendwelche Übungen wie so ein Triebtäter zu machen. Da habe ich keine Lust drauf. Da bestelle ich mir lieber Handeln und mach dann hier irgendwas mit Handeln oder sowas. Das kann ich machen. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Eigengewichtsübungsscheiße.
Ja, okay. Also Sport machen sollst du, haben sie gesagt. Und ja, gute Besserung.
Gleichfalls, danke.
Nee, hast du noch was dazu, was du loswerden möchtest?
Nö, dem gibt's ja nichts hinzuzufügen. Das ist ja ein simples, schnell abgeschlossenes Thema.
Was ist so das Beschissenste, das was am wenigsten Spaß macht? Ich meine, du bist jetzt zwei Wochen zu Hause, krankgeschrieben, bist bewegungseingeschränkt. Was nervt am meisten oder was schränkt dich am meisten ein?
Oh, Digga, das Laufen. Ich kam halt teilweise wirklich nicht hoch. Ne? Also ich lag auf dem... Weil ich hab mich... Das hat manchmal so wehgetan, dass ich mich hier auf den Boden legen musste. Ich habe mich dann auf den Boden gelegt, um meinen...
Hättest du gleich Liegestütze machen können.
Ja, um meinen Rücken irgendwie so ein bisschen zu entlasten. Und dann kam ich aber nicht mehr hoch. Ich kam nicht mehr hoch. Es hat, wenn ich nach links ging, hat's wehgetan. Wenn ich nach rechts ging, hat's wehgetan. Und wenn ich geradeaus, das ging gleich gar nicht. So mit dem Krücken quasi aufstehen. Ich musste dann wirklich manchmal auf alle Vierer erst und dann irgendwie so langsam nach oben gehen, dass ich mich... Also gerade aufrichten ging gar nicht. Ich bin immer so ein bisschen gebückt gegangen. Das Ding ist, da merkt man auch, wenn man das hat, merkt man, wie krass schnell das auf andere Sachen überspringt. Das heißt, ich hatte nach 3-4 Tagen, hatte ich schon erstens tierischen Arschmuskelkater, ich hatte Hüftschmerzen und ich hatte im oberen Rücken übelste Verspannungen. Also diese drei Sachen, die kamen einfach zusammen, weil ich so beknackt laufen musste. Weißt du wie?
Ja, Schonhaltung und dann machst du die anderen Sachen auch noch kaputt.
Richtig. Und dann habe ich mir da so Wärmepflaster, die man in der Apotheke kaufen kann, so ein Gurt umgeschnallt. Da kann man die Pflaster reintun Und die wären dann halt an einer bestimmten Stelle. Und Tigerbalsam habe ich mir kaufen lassen von Jessie. Die war so lieb und hat mir das mitgebracht. Tigerbalsam.
Okay.
Sieht, hat das was sieht gebracht? Richtig fancy aus, Tigerbalsam. Hm?
Hat das was gebracht?
Nö. Absolut überhaupt nichts.
Und bist du jetzt weiterhin noch krankgeschrieben jetzt? Also heute ist Sonntag oder kannst du morgen wieder arbeiten?
Ah, nee, ich hab ehrlich gesagt keinen Bock. Alter, 3 Wochen zu Hause, da komme ich mir doof vor. Ich versuche das morgen wieder und wenn es nicht geht, muss ich halt nochmal zum Arzt.
Ja. Ist bei mir ähnlich. Ich gehe Dienstag wieder. Ich wurde letzte Woche Montag am C operiert.
Wenn mein gewachsener Nagel was erzählt hattest.
Genau, ich habe ja schon seit über einem halben Jahr diesen eingewachsenen Zehennagel, weil ich mir, also das fing ja an, dadurch, dass ich mir eine Metalltür vor meinen Zeh gerammt habe, volle Kanüle. Und dann habe ich das immer so ein bisschen vor mir hergeschoben, dass ich da was mache, aber es ging auch. Also ich kam immer sehr gut durch den Alltag und dann war ich ja jetzt vor 3 Wochen noch im Urlaub. Und davor fing das an, dass das dann, also für Leute, denen das irgendwie unangenehm ist, also es wird jetzt so ein bisschen um Blut gehen und so Kleinigkeiten, überhaupt nichts Dramatisches, aber gibt ja Leute, die das stören sollte, dann vielleicht.
Oh nee, irgendwie mal, bin ich raus.
Dann vielleicht irgendwie mal, du bleibst hier, mein Freund, dann vielleicht irgendwie mal 5 Minuten überspringen. Aber dann fing das auf jeden Fall an, dass wenn ich da irgendwie dagegen gestoßen bin, dass da ein bisschen Blut und Eiter mitkam, dann habe ich das mit Fußbädern soweit wieder in den Griff bekommen, dass es wieder alltagstauglich war. Und im Urlaub waren wir eben einkaufen und ich bin volle Möhre gegen so ein, naja, gegen eine Art Regal gelaufen und das halt alles völlig zerstört, so dass es den Urlaub über gerade noch so ging, weil ich halt die ganze Zeit im Flipflops unterwegs gewesen bin. Aber schon der Rückflug ist die komplette Hölle gewesen, weil ich eigentlich mit diesen Turnschuhen nicht zurechtkam und mit Socke war auch schon schrecklich. Und deswegen war ich jetzt nach unserem Urlaub gleich am Montag beim Arzt.
Du stößt dir überdurchschnittlich auf dein Zeh, habe ich gerade mitbekommen.
Ja, also das merkst du halt erst recht, wenn du da empfindlich bist, ne? Ja. Und dann hat er gesagt, hier, pass auf, ich gebe dir eine Überweisung zur Chirurgie, weil da kann ich jetzt so nichts machen, da muss irgendeine Art Eingriff stattfinden. Und dann hatte ich am nächsten Tag einen Termin dort und bin dorthin. Und hab gedacht, die checken erstmal so aus und wir überlegen, was wir jetzt genau machen und so. Und dann meinten die, ja, müssen wir was machen? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, und wann? Und dann meinten die, naja, können wir jetzt gleich machen. Da habe ich gedacht, uff, das geht jetzt ein bisschen fix, aber ist wahrscheinlich dann trotzdem in der Summe cooler, als wenn ich das jetzt wüsste, hier in 3 Tagen OP, in 2 Tagen OP,
ja,
in
der nächste, dann machst im du Bett keine und so. Platte. Ja, genau, machst dir keine Platte, sofort weg das Ding, fertig ist der Lack.
Genau, da habe ich gedacht, dann ist es so vielleicht gar nicht so verkehrt. Und dann haben die gesagt, naja, pass auf, ich würde dir, das war die Schwester gerade drin, hat die gesagt, ich würde dir jetzt gleich schon mal die OP reinhauen. Das sind 2 Spritzen, die du da in den, naja, in die Wurzel vom großen Zeh reinbekommst. Ein bisschen unangenehm. Bitte?
Das macht die Schwester.
Also ich habe sie jetzt nicht gefragt, ob sie Schwester ist, aber so von den sonstigen Aufgaben, die sie so übernommen hat und sie war eindeutig der Chirurgin untergeordnet, gehe ich davon aus, dass das die Schwester gewesen ist, ja.
Okay, krass. Und, ja, war das entzündet eigentlich? Wenn Eiter rauskommt, ja normalerweise schon.
Ja, also das war so eine richtige Beule an meinem linken großen Zeh. Auf der rechten Seite, also auf der Innenseite quasi zum Körper hin.
Weil eigentlich ist es so, dass der Betäubung nicht wirklich wirkt. Oder, ach so, deswegen haben die vielleicht die Wurzel betäubt, oder? Ich, keine Ahnung. Eigentlich wirkt Betäubung an entzündeten Stellen nicht.
Ja, zum Glück habe ich das vorher nicht gewusst. Und, ja. Blut und Eiter und ein bisschen wildes Fleisch, das dann darüber gewachsen ist. Ich hatte es dann auch, ich war ja eine Woche noch krankgeschrieben zu Hause, ehe dann dieser Eingriff mal stattgefunden hat. Und in der Zeit habe ich auch keine festen Schuhe getragen und war die ganze Zeit barfuß unterwegs und habe wieder Fußbäder gemacht. Und in der Zeit ist es auch wieder ein bisschen besser geworden. Aber sobald du halt irgendwie wieder belastest und in Schuhe reingehst und läufst und was weiß ich nicht machst, wird es halt wieder schlimmer. Naja, und dann habe ich gesagt, okay, dann mach mal hier die Spritzen. Ich saß noch auf dem Stuhl so, auf so einem Hocker ohne Lehne und dann hat die so einen anderen Hocker ohne Lehne vor mich geschoben, da sollte ich meinen Fuß drauf machen, damit die Spritzen reinmacht. Da hat die gesagt, geht das so von der Position? Und da ich ja ein ungelenkiges Stück Scheiße bin, habe ich gesagt, ja, geht schon. Und war aber schon ein bisschen noch anstrengend, auch so zu sitzen. Und dann hat sie mir die Spritzen da reingehauen, war jetzt nicht angenehm, aber war auch nicht traumatisch. Und dann saß ich halt so da, auf einmal in der Situation mit meinem dicken Zeh, und dann wurde die Situation, die Position, in der ich saß, auf Dauer so anstrengend, dass ich richtig angefangen habe zu schwitzen. Aber so richtig auf unangenehm, auch weil ich auch körperlich wahrscheinlich eine Reaktion hatte von wegen, ey, ich habe gedacht, jetzt passiert ja nichts und jetzt erfahre ich von einer Sekunde auf die andere, dass jetzt hier ein Eingriff stattfindet. Dann nebenbei am Telefon überlegt, wen kontaktiere ich jetzt, wie, um mir das bestmöglich zu organisieren, dass ich abgeholt werde und wieder nach Hause komme und bla bla bla. Und ich hab so sehr geschwitzt, mir liefen Schweißperlen unter meiner Mütze runter an der Stirn.
Oh, das kenn ich, ja.
Die Schwester hat vorher noch gesagt, hier, machen die Spritzen hier oder willst du die schon hinlegen? Da habe ich gesagt, nee, wir können das ruhig schon hier machen. Und als ich dann gemerkt habe, boah, Alter, mein Körper ist völlig überfordert gerade, habe ich sie dann angesprochen und gesagt, ich würde mich vielleicht schon hinlegen, ist das okay? Und da hatte ich mich gesehen und hat super Mitleid mit mir gehabt. Ich sagte, ja, na klar, kein Thema, gut, dass du dich angesprochen hast und so. Naja, dann habe ich mich da hingelegt und dann habe ich mich auch ziemlich schnell wieder beruhigt. Dann kam der Eingriff, das war eine Sache von 5 Minuten, das war auch nicht weiter dramatisch. Ich habe auf dem Rücken liegend schön meine Arme verschränkt auf der Brust, damit ich da nicht runtergucken kann und gar nicht in Versuchung komme, weil ich möchte das alles überhaupt nicht sehen, was da passiert. Und bin dann jetzt eben krankgeschrieben gewesen diese Woche und komme mittlerweile wieder okay klar. Ich trage heute das erste Mal eine Socke wieder, übermorgen muss ich auf Arbeit, morgen habe ich noch frei zum Glück und wird besser. Die Frage ist, ob es meine Symptomatik gelöst hat oder nicht, weil die haben jetzt nicht irgendwie Nagel entfernt, sondern nur so diese Wunde halt, dieses ganze kaputte Fleisch und Gewebe da halt entfernt. Und mal gucken, inwiefern das jetzt langfristig war oder nicht.
Ach, die haben den Abszess gespalten, aber die haben jetzt nicht dein eingewachsenen Zehennagel entfernt oder was?
Nee, ich glaube nicht. Es ist dadurch, dass es immer noch Wunde ist und ich mache zwar Fußbäder schon seit Tagen wieder und versuche das bestmöglich zu reinigen, aber ich kann immer noch nicht bis ins Detail da hingucken und das irgendwie erkennen. Aber es sieht so aus, als wäre ein Nagel noch drin, ja.
Das erschließt sich jetzt mir aber nicht.
Ja, mal gucken. Also mein Nachbar hat das Gleiche gehabt, auch mit dem gleichen Eingriff dann. Der hat bei dem genau auch nur die Haut weggemacht und der hat gesagt, der hat dann noch nie wieder Probleme. Mein Nachbar.
Ah, okay.
Und der hat gesagt, der hat dann nie wieder Probleme damit gehabt, also mal schauen. Und dann habe ich erstmal auf Arbeit angerufen und dieser Moment, bevor du auf Arbeit anrufst, um dich krank zu schreiben, ist immer scheiße. Man fühlt sich immer so schuldig und denkt sich, ah, nee, jetzt muss ich da sagen, hier, bin jetzt raus, müsst meine Schichten übernehmen, bitte.
Es ist wirklich zum Kotzen, dort anzurufen. Ich muss ja sogar noch einmal verlängern. Das ist noch mehr zum Kotzen.
Ja. Aber der Moment, wenn du angerufen hast und alles geklärt hast und auflegst, ich habe da immer so einen richtigen kurzen Ja-Moment.
Allerbeste.
Kennst du das auch? Hast du das auch, ja?
Ja, ich habe das exakt genauso.
Geil.
Ja, also ich weiß genau, was du meinst. Das ist eins zu eins bei mir auch so.
Ja. Ja, dann bin ich jetzt im Laufe des Heilungsprozesses wieder mal auf eine Situation gestoßen, in der ich wirklich eine verhältnismäßig große Memme bin. Ich habe ja schon mal gesagt, wenn ich meinen Bart frisch rasiert habe am Hals, so mit einem Trockenrasierer oder einem Rasierapparat, und dann mache ich mir so ein dünnes Halstuch drum, dann bleibt manchmal so ein bisschen so ein Haarstubbel bleibt dann in dem Tuch hängen und das verkeilt sich dann so richtig unangenehm und dann zieht das so ganz doll. Das mag ich nicht. Und wo ich auch also gar nicht gut drauf reagiere, sind Verbandswechsel. Wenn du da eine Wunde hast und dann pappt da irgendwie so irgendwas, was man da zum Verbinden halt drauf macht und es ist da 24 Stunden drauf und dann willst du das wechseln und dann ist das so eingetrocknet auf der Wunde. Ey, ich meine, klar, es ist natürlich nicht angenehm und gibt es wahrscheinlich niemanden, der sich drauf freut, aber ich bin mir sicher, dass ich mich dass ich deutlich mehr Memme bin, als es andere vielleicht sind.
Da gibt's aber Fettgage. Einfach Fettgage drauf, dann passiert das nicht. Plus einfach ein bisschen nass machen, dann geht's ja leichter ab.
Habe ich auch beides gemacht, aber zum Beispiel dieser erste Verbandswechsel, die hat mir das ja direkt nach dem Eingriff, hat die das verbunden. Und am nächsten Tag hatte ich nochmal einen Termin dort, wo die selber dort den Verband wechseln. Und die haben solche Sachen halt nicht benutzt. Und da haben die das halt abgemacht. Da habe ich aber so getan, als wäre ich ein großer Junge und als würde es mich gar nicht wirklich stören.
Das ist ja frech, das nicht zu benutzen. Das finde ich böse. Ja. Das tut nämlich wirklich höllisch weh.
Ich habe nur so ein kurzes habe ich gemacht.
Haben die auch gesagt, großer Junge, hast du eine Urkunde bekommen?
Nee. Da war auch eine Ärztin, sag ich mal. Also wir hatten so ein paar Meinungsverschiedenheiten, die ich nicht dort groß zum Thema gemacht habe, aber wo ich zumindest skeptisch nachgefragt habe. Also der Eingriff war...
Ihr hattet Meinungsverschiedenheiten. Wie kommt man denn da zu Meinungsverschiedenheiten?
Naja, die hat zum Beispiel gesagt, hier an dem einen Tag war der Eingriff, ne? Und dann habe ich gefragt, wie sieht's mit Krankschreibung aus? Und dann hat die gesagt, naja, ich schreibe sie heute und morgen krank. Und dann habe ich gesagt, und dann hat sie gesagt, naja, dann können Sie wieder auf Arbeit gehen. Und dann habe ich gesagt, Sie sind also der Meinung, dass ich übermorgen wieder 8 Stunden lang in einen festen Schuh rein kann und ich habe auch also Arbeitstätigkeit, haben wir vorher schon drüber gesprochen, die wusste, was ich beruflich mache. Und dann habe ich gesagt, es ist also kein Problem, wenn ich mich da 8 Stunden lang quasi nicht hinsetzen kann und nur im Stehen arbeite und so. Und dann fing sie an zu erzählen, dass Kinder, wenn die das haben, dann auch am nächsten Tag sogar schon wieder in den Kindergarten gehen, wo ich dachte, das ist aber auch schwierig vergleichbar. Und ich habe einzig und allein aus dem Grund nicht mit ihr diskutiert, weil ich wusste, dass ich einen guten Hausarzt habe.
Hat mir nur nicht weitergeholfen, dann ging ich zu meinem Hausarzt.
Ja, und dass ich da, wenn ich sage, pass auf, ich bin einfach noch nicht arbeitsfähig, dass ich dort einfach noch krankgeschrieben werde. Und es ist wohl gängige Praxis, dass diese Chirurgin, bei der ich gewesen bin, bei dieser Symptomatik nur 2 Tage krank schreibt und hat auch andere Sachen gehabt. So eine Bekannte ist mal dort gewesen, von der ich jetzt erfahren habe, die gleiche Symptomatik hatte und dann auch irgendwie in lockeren Schuhen ist und das war wohl im Herbst und da hat die Chirurgin, hat die dann auch irgendwie zur Stecke gemacht, wie blöd man denn sein kann, dass man im Herbst noch irgendwie mit offenen Schuhen unterwegs ist und so und dass das unvernünftig ist. Ich mir denke, Junge, so, oder dann sagt die, ja, sie müssen jetzt, weißt du, auf der einen Seite sagt sie müssen noch eine Woche Verband tragen, auf der anderen Seite sagt sie, ja, sie können übermorgen wieder 8 Stunden hier und ich habe noch gefragt, ist also kein Problem, wenn ich dann die ganze Zeit schwitze und kann sich nichts irgendwie desinfizieren oder keine Ahnung was.
Nö, das hier?
Du weißt, was ich meine.
Ja, das ohne Des.
Das ist aber auch nicht das Wort, was ich, da kann nichts explodieren,
habe ich gefragt. Meinst du kontaminieren?
Nee, das meine ich auch nicht. Da besteht keine Infektionsgefahr. Das habe ich gesagt.
Na, also doch infizieren.
Explodieren.
Oh, ich habe letzte Woche verstanden, wie schwarze Löcher funktionieren. Also grob.
kannst du mir gleich erzählen.
Ja, okay.
Ja, und hat mich auf jeden Fall sehr gestresst. Und da meinte sie, ich soll noch eine Woche Verband tragen. Da habe ich gefragt, bekomme ich dann von Ihnen irgendwie noch Verbandsmittel oder wie läuft das? Und dann hat sie so richtig die Augen gerollt und mir so total widerwillig noch so ein paar Kleinigkeiten mitgegeben, wo ich mir denke, Junge, Alter, ich bin einfach nur Patient hier, ich habe keine Erfahrung und ich fühle mich irgendwie hier nicht wirklich ernst genommen von dir. Und also, weißt du, das war irgendwie unangenehm. Ich wusste aber, ich bekomme von ihr die Therapie, die ich brauche, dieser Eingriff, das wird die schon machen, da habe ich irgendwie Vertrauen. Und alles Weitere weiß ich, dass ich da nicht irgendwie 2 Tage später wirklich auf Arbeit gehen muss, was absolut nicht gegangen wäre. Alter, heute ist fast eine Woche später und ich trage heute das erste Mal Socken wieder. Käse ist das.
Ja, ich weiß auch nicht, was der Quatsch immer soll mit diesem, ich schreibe sie 2 Tage krank. Ich hatte auch mal so eine Hausärztin, die das so zelebriert hat, immer so ganz so kurz wie möglich krank schreiben. Und ich weiß nicht, ich bin da kein Fan von. Ich bin eigentlich eher ein Fan von: kurier dich einmal richtig aus, dann ist die Scheiße auch weg und dann kommst du ja auch nicht wieder. Es ist so, weißt du, dieses zu kurz Krankschreiben resultiert dann immer darin, dass du im Endeffekt doch länger krank bist, weil irgendwas schief läuft, weil du es dann vielleicht nochmal machen musst, weil sich irgendwas entzündet, weil du deine Krankheit nicht richtig aushältst, mit Husten auf Arbeit gehst. Am Ende kriegst du noch irgendwie eine Herzmuskelentzündung, die dann 6 Wochen dauert. Also so, weißt du, dann mach doch lieber einmal richtig, anstatt jedes Mal irgendwie zu 20 mal 50%. Das ist doch Quatsch.
Ja, Ich habe vorhin den zeitlichen Ablauf etwas durcheinander gebracht. Wir kamen aus dem Urlaub zurück, das war Sonntag. Dann bin ich am Montag zu meinem Hausarzt. Der hat gesagt, pass auf, geh zur Chirurgie. Ich habe Montag bei der Chirurgie angerufen und die haben mir für den folgenden Montag einen Termin gegeben. Deswegen war ich 2 Wochen krankgeschrieben. Die erste quasi zu Hause ohne Eingriff und die 2. Woche begann dann Montag mit dem Eingriff. Und ja, ich war dann am Donnerstag nach dem Eingriff, wo ich theoretisch also schon wieder meinen 2. Tag hätte auf Arbeit gehen können, war ich im Studio abends Musik machen, weil das halt hier direkt um die Ecke liegt und ich kann da in Badelatschen halt hinlaufen oder hinhumpeln. Ich habe lange gebraucht. Und selbst dort, wo ich ja quasi nichts körperlich Anstrengendes mache und auch viel sitze und so, war es dann so, dass ich mich größtenteils auf den Fußboden gelegt und meinen Fuß auf den Stuhl gelegt habe, weil das Blut runterfloss und es einfach unangenehm war. Aber arbeiten gehen, klar, kein Problem. Also weißt du, das ist so dumm gewesen.
Das pumpt dann schon so richtig, ne?
Naja, ich habe schon überlegt, ob ich da eine Online-Bewertung abgebe, wo ich ganz bewusst vielleicht die Pfleger und die Schwestern mit rausnehme, weil die waren alle sehr nett zu mir, aber einfach sage, dass das mit der Ärztin wirklich eine Katastrophe gewesen ist.
Ja, kannst du doch machen. Also anders ändert sich ja anscheinend nichts. Ne? Du kannst sie ja anders nicht mehr angreifen, beziehungsweise dich, das ist ja kein bewusstes Angreifen, das ist ja ein Verteidigen.
Ja, aber ich glaube auch nicht, dass sich dadurch was ändern
vielleicht.
Ne? Ich glaube auch nicht, dass sich dadurch was ändern würde und dazu kommt, dass das ich weiß nicht, ob ich nochmal hin muss. Ne? Ich muss das halt erstmal verheilen lassen und es kann halt sein, dass dann nochmal dieser nächstgrößere Eingriff stattfinden muss, wo dann hier mit Nagel weg und so. Und dann möchte ich vorher einfach da nicht irgendwie negativ auffallen, sondern warte erstmal ab und halt mir das frei.
Ja, aber wenn es halt nicht besser wird, dann kannst du ja im Endeffekt, das sehen zwar Chirurgen auch immer nicht so gerne, wenn man dann irgendwo den Eingriff woanders machen lässt und dann woanders hingeht. Aber wenn es dann nicht anders geht. Also ich würde da auch nicht wieder hingehen. Wenn ich mich da unwohl fühle, dann ist das alles scheiße.
Naja, hätte ich jetzt nicht so einen guten Hausarzt, wo ich wüsste, ich bekomme die Versorgung, die ich brauche, dann würde ich da auch nicht nochmal hingehen zu dieser Chirurgin. Aber da ich weiß, dass das im Zusammenspiel, dass ich dann das bekomme, was ich brauche, um gesund zu werden, wäre es mir dann, glaube ich, egal.
Ja.
Schön, ja. Ich hab mal eine Frage an einen Arzt an dieser Stelle. So, wir haben ja eben schon gehört, wenn man zu früh wieder Schuhe anzieht nach irgendwelchen Eingriffen, dann besteht eine Explosionsgefahr, ne?
Explosions.
Genau, und es gibt ja Desexplosionsmittel. So. Es gibt ja Desexplosionsmittel, ne?
Es gibt Desexplosionsmittel, ja.
Das ist das, was ihr euch immer da, was ihr an Eingang von den Zimmern hängt, womit ihr euch immer die Hände sauber macht.
Genau.
Wieso gibt's denn das mit Alkohol? Weil wir hatten bei dem ersten Verbandswechsel zu Hause nur welches mit Alkohol und das hat mir natürlich die Hölle aus dem Arsch rausgebrannt und haben danach erst welches ohne Alkohol besorgt, wo ich mir denke, wenn's das ohne gibt, was nicht brennt und ja offenbar dieselbe desexplodierende Wirkung hat, warum gibt es dann noch welches mit Alkohol?
Hat es dieselbe desexplodierende Wirkung?
Also bisher ist nichts explodiert.
Naja, schon. Ich denke, erstens ist es eine Kostensache. Alkohol ist billig. Und das andere ist eigentlich mehr für die, ich denke, es ist schon, dass das mit Alkohol mehr desinfiziert. Da bin ich mir aber nicht sicher. Und, wenn du das jetzt auf die Haut oder so machst, dann brennt es ja nicht. Also es brennt ja nur um Wunden. Und da solltest du dann schon eins ohne Alkohol nehmen. Das ist dann ein Schleimhautdesinfektionsmittel. Das sind ja 2 verschiedene Sachen. Du solltest dir kein Hautdesinfektionsmittel in irgendeine Wunde sprühen.
Ja, aber zur Reinigung ging das jetzt in dem Fall einmal nicht anders.
Ja, kannst du machen, aber brennt halt wie Arsch.
Ja, war auch nicht geil. Aber ich hab's überlebt. Ja, und dann habe ich noch eine Frage an deinen Arzt, so um jetzt auch langsam mal von meinem Zeh wegzukommen. Und zwar möchte ich gerne wissen, welche Station in Krankenhäusern ist denn eigentlich die, so unter Pflegepersonal meine ich jetzt, so die schwerste? Also, wo so die meisten tricky Sachen sind.
Naja, da würden sich jetzt, na, ITS?
Weil da die wildesten Sachen und man kann sich auf nichts vorbereiten und so wahrscheinlich.
Ja, was heißt auf nichts vorbereiten? Da kommen schon hauptsächlich auch die gleichen Sachen, aber da hast du schon immer mal also du hast das breiteste Fach, würde ich mal sagen, weil da ist ja Chirurgie, da ist ja alles. Chirurgie, HNO, was weiß ich, alles, was du dir vorstellen kannst, kommt ja auf die ITS.
Okay.
Da brauchst du schon ein breites Spektrum an Wissen. Allerdings musst du dazu sagen, du hast dann, also bei uns ist da der Schlüssel 1:2 oder maximal 1:3, dass einer maximal 3 Patienten hat. Das heißt, du kannst dich um 3 Patienten den ganzen Tag kümmern. Natürlich sind die Pfleger aufwendiger. Aber wie gesagt, du hast ja halt manchmal auch Stationen, Leute, die extrem pflegeaufwendig sind. Ne? Das kannst du nicht so richtig miteinander vergleichen.
Okay.
Wissenstechnisch ist wahrscheinlich die ITS die herausforderndste, gleichgestellt mit IMC, also dieser Überwachungsstation, würde ich sagen. Dann glaube ich, dass die innere schon kommt. Und dann die Chirurgie, würde ich behaupten. Es gibt, aber allerdings kann ich ja jetzt nur die aufzählen, die bei uns im Haus sind. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, vielleicht ist ja eine Urologie auch ultra kompliziert, keine Ahnung, glaube ich nicht, aber kann ja sein. Aber so innere Erkrankungen, die sind ja so breit gefächert und du kannst dir das ja per se erstmal nicht angucken, was da jetzt gerade los ist. Du musst ja anhand von Beschwerden versuchen zu wissen, was ist da gerade los. Manchmal gibt's da gute Wege, zum Beispiel, oder offensichtliche Wege, sage ich mal so. Wenn jemand irgendwie quietschegelb ist, weißt du, okay, irgendwas mit Leber oder Galle oder beides. Du kannst an vielen Sachen schon die richtigen Schlüsse ziehen, aber manchmal hast du halt auch keine Ahnung, wenn du nur Fieber hast oder sowas. Ja, Fieber ist erstmal nur ein Symptom, ne? Das kann alles sein. Und ja, was jetzt da danach kommt, ich denke jetzt mal HNO oder sowas, ist jetzt als Pflegepersonal nicht so kompliziert, weil die laufen größtenteils. Allgemeinchirurgie ist natürlich auch noch nicht so leicht.
Welche Station ist die, wo alles Pipifax ist?
Das war bei uns die Gynäkologie.
Weil?
Naja, die Leute kriegen ihre Kinder, da machst du ja quasi nichts. Also wenn, so wie das früher war, das machen ja dann die Ärzte. Naja, dann hilfst du ein bisschen den Müttern, was sie da machen müssen. Das machen ja auch meistens die Hebammen. Ich weiß nicht, was die auf der Gynäkologie gemacht haben, ehrlich gesagt. Die haben da immer regelmäßig die Löcher abgeschaukelt und haben geguckt, ob da irgendwas ist, und dann war da gut.
Okay. Und welche ist so die beliebteste Station, wo die meisten Leute hinwollen? Gibt's sowas?
Na, wie, das kann sich ja keiner entscheiden, wo er hin will. Das wird doch, ist doch krankheitsbedingt. Oder weißt du jetzt pflegepersonalmäßig?
Pflegepersonal meine ich. Also, wo gibt's so das coolste oder spannendste Aufgabenfeld, oder wo sind irgendwie, keine Ahnung, also mir geht es nicht darum, wo jetzt der coolste Oberarzt irgendwie so zuständig ist und oft rumhängt und mit dem verbringt man einfach gerne Zeit, sondern wo es so von den Pflegeaufgaben her, wo man da am liebsten sein möchte, wo die meisten Leute hinwollen. Man kann ja als Pflegepersonal auch sagen, ey, pass auf, ich möchte gerne irgendwie in die Station versetzt werden. So, also da ist ja, das ist ja generell, da habe ich ja durch meine Freundin auch mitbekommen, was für ein riesen Gewechsel da permanent ist.
Inwiefern Gewichse?
Na, andauernd springt irgendjemand von da nach da hin, dann gibt's auf der Station gibt's die Probleme, deswegen wird dann dort jemand rausgemobbelt und verlässt das Krankenhaus, dann kommen irgendwie zwei neue Reihen. Nach der Einarbeitung sagen die aber auch, oh nee, hier fühle ich mich nicht wohl, dann gehen die wieder woanders hin. Also da wird permanent hin und her gesprungen.
Hast du gerade gesagt, da ist ein Gewechsel?
Gewechsel, ja.
Lol, ich habe verstanden, Gewichse.
Hin und her Gewichse. Wäre mega witzig, wenn die sich auf dem Stationsflur treffen und dann hin und her.
Nein, du hast gesagt, da ist ein ständiges Gewichse. Deswegen musste ich jetzt mal kurz drüber nachdenken, was du da jetzt meinst.
Wenn man bei einem Hin und her Gewichse sich gegenseitig auch treffen möchte mit seinen Schüssen, dann muss man auch unangenehm nah aneinander stehen. Weißt du?
Auf jeden Fall, wenn du jemanden, weil du ihn vollwichsen willst, daher rennst, dann rennst du so, wie ich letzte Woche gelaufen bin.
Ja, man muss dann ganz klar priorisieren, wie viel Fokus möchte ich auf Laufen und wie viel möchte ich auf Wichsen legen. Und dann, umso mehr du den Fokus in die eine Richtung verschiebst, desto mehr leidet das andere drunter.
Ja, auf jeden Fall.
Also niemand kann 100% schnell laufen und 100% optimal wichsen.
Nee, ich glaube auch nicht. Im Sprinten, Masturbieren, nicht möglich. Also bei uns ist das so...
Ach, rein konditionell schon.
Zu uns möchte immer keiner, weil denen das jetzt alles zu anstrengend ist, was wir machen. Das ist alles zu viel, meinen sie. Weil wir sind ja auch die größte Station und dann da wird immer viel rumgeheult. Die beliebteste Station ist, glaube ich, die Funktionsabteilung. Das ist die Abteilung, wo jetzt zum Beispiel die ganzen technischen Sachen machen. Also die legen zum Beispiel jetzt einen Langzeitblutdruck an, die legen Langzeit-EKG an, die machen Herz-Echokardiografien, die machen Punktionen von Organen zum Beispiel oder vom umliegenden Gewebe, um da irgendwie Flüssigkeiten oder irgendwas rauszuziehen. Oder Magen-Darm-Spiegelung oder was weiß ich, eine Gallengangsspiegelung, sowas halt. Und da sind, also da ist eigentlich am beliebtesten. Es ist halt nicht die typische Pflege, ne?
Ja. Okay. Gibt's sonst irgendwas, das du aus deiner Rückenhölle berichten möchtest?
Nee, ist genug rumgeheult. Erzähl mal ein bisschen was dir passiert ist. Ich weiß, dass du viele Notizen hast.
Ja, genau. Ich würde dir gerne vom Urlaub erzählen.
Oh ja.
Und zwar, bei uns im Kalender stand Ende November, Urlaub steht da ja drin. Können wir ja eigentlich was machen. Haben wir überlegt, ja, worauf haben wir denn Lust? Wir waren ja vor 2 Monaten da erst irgendwie in der Sonne auf Fuerteventura. Und dann haben wir gedacht, ja, so ein Städtetrip wäre vielleicht mal irgendwie ganz cool, was Neues kennenlernen. Waren ja dieses Jahr auch schon in Hamburg, haben da Zeit verbracht, in Dresden und es hat uns große Freude gemacht. Und dann haben wir gedacht, Köln waren wir zum Beispiel noch nicht. So, und dann haben wir auf Fuerteventura jemanden kennengelernt, den haben wir dann angehauen, der hat gesagt, wir könnten auch bei dem pennen, das wäre gar kein Problem.
Da müsst ihr bitte Jesse mitnehmen.
Nach Köln?
Mhm.
Ja, können wir machen.
Die lieben Köln.
Und du sparst ja auch schon wieder ein paar 100 Euro, wenn du jemanden hast, wo du schlafen kannst und irgendwie nicht ins Hotel musst. Und dann haben wir überlegt, naja, aber eine ganze Woche Köln ist ein bisschen viel. Vielleicht gehen wir auch irgendwie nach Prag oder vielleicht verbinden wir Köln irgendwie mit was anderem noch, mit Amsterdam. Oder
vielleicht verbinden wir auch Köln mit Prag.
Nee, das macht keinen Sinn. Aber wir haben Köln einzeln überlegt, wir haben Prag überlegt und dann halt, ja, eine Woche irgendwie in der Stadt ist ein bisschen lang, aber irgendwie wollen wir auch den ganzen Urlaub ausnutzen, unterwegs sein. Dann haben wir überlegt, Köln und Amsterdam oder Amsterdam und Köln. Dann haben wir überlegt, ob wir es vielleicht ein bisschen einkürzen, vielleicht nur Sonntag bis Donnerstag, Sonntag bis Freitag. Und dann haben wir gedacht,
Köln-Prag sind 700 Kilometer und man fährt über Nürnberg.
Okay, damit habe ich nicht gerechnet.
Ich auch nicht.
Und okay. Dann haben wir gedacht, naja, komm, scheiß drauf. Wir buchen jetzt einfach mal 4 Nächte Köln, so Hotel, und entscheiden danach ganz spontan, wie wir weitermachen wollen. Und dann, zack, 8 Nächte Palma de Mallorca all inclusive. Wir haben einfach in dem Moment, als wir Köln buchen wollten, nochmal ganz kurz eine Sekunde quer geschaut und hatten dann auf einmal ein Angebot, das super geil gewesen ist, für einen kurzen all inclusive Urlaub eine Woche. Und da haben wir gedacht, naja, komm, dann lass das nochmal machen. So, da weißt du, der Winter steht vor der Tür, das Angebot ist super günstig, das Hotel sieht mega geil aus, dann lass einfach mal nach Malle fliegen. So, dann haben wir das gebucht. So, ich war ja auch noch nie auf Mallorca. Und dann ist uns aufgefallen, als wir die Buchungsbestätigung hatten, also meine Freundin hat ja eine Woche mehr Urlaub als ich. Und wir tragen unseren Urlaub immer bei uns im Kalender ein. Und jetzt waren wir uns beide nicht sicher, ob ich denn da jetzt auch Urlaub habe. Und das war so 2-3 Wochen vorher. Und dann habe ich auf Urlaub mal vorsichtig in unseren Urlaubsplan geguckt und dann erleichtert festgestellt, ach, ich kann auch mitkommen, alles gut gegangen. Ja. Und dann sind wir nach Berlin gefahren zum Flughafen. Und ich werde ja beim Flughafen generell immer rausgeholt, ne? Meistens irgendwelche Sprengstoffkontrollen oder mal, weil ich irgendwie vergessen habe, ein Messer aus meinem Rucksack rauszutun. Was ich ein Messer dabei habe? Ich benutze nie ein Messer, außer beim Essen. So, mein Rucksack macht gar keinen Sinn, aber ich hab's dabei. Man weiß ja nie, wann man irgendwie mal eins brauchen sollte. Naja, und dann waren wir bei der Sicherheitskontrolle. Und dann sehe ich schon, dass mein Rucksack nicht da rauskommt, wo die ganzen anderen Rucksäcke rauskommen. Da habe ich gedacht, ach, es geht schon wieder los. Und dann wurde mir signalisiert, ich solle doch mal bitte zu diesem großen, 2 Meter breiten Türsteher arabischer Abstimmung gehen, der super ernst guckt und mich bei dem melden. Ja, bin ich zu dem hin?
Hallo? Ich sollte nicht alle zu Ihnen kommen?
Kannst du dir vorstellen, ich habe so vom Winkel her 45 Grad nach oben geguckt und habe gesagt, hallo. Und dann hat der gesagt, ja, Sprengstoffkontrolle. Habe ich gesagt.
Vor allem vom Winkel 45 Grad nach oben?
Ja, musste ich gucken, um ihm ins Gesicht gucken zu können, weil der so groß war. Es war ein richtiger Atze.
Ach so, wenn der Winkel nach gerade, ja gut, wenn du gerade aus von deinen Augen aus, ja, okay. Mhm.
Genau. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Und dann wusste ich nicht, muss ich jetzt was machen? Und dann fummelte er so in meinem Rucksack rum und hat dann mein Herr-der-Ringe-Buch rausgeguckt und hat auffällig lang hat er das in der Hand gehabt und da so drin rumgeblättert, wo ich gedacht habe, es wäre irgendwie mega geil, wenn er mir jetzt vorliest. Und das hat er aber nicht, hat er das Buch weggepackt und dann hat er wieder einen Rucksack eingegriffen. Und dann, ich bin ja so eine richtige Mutti. So, ich habe eine Sache habe ich zu 1000% von meiner Mama geerbt. Und das ist, wenn irgendwie Reisen anstehen, dann mache ich sowas von eine Lunchbox fertig, Tom. Und das heißt, ich hatte eine riesengroße Tupperdose, die voll war mit belegtem Brot und Gemüse, so Möhrchen und Gurken, alles schön in Scheiben geschnitten und Apfelstückchen hatte ich da mit drin. Und dieser Typ sieht offenbar, okay, er kommt ein charismatischer Typ, den habe ich jetzt hier zur Sprengstoffkontrolle. Und dann ist wahrscheinlich das Letzte, womit er gerechnet hat, dass ich da so eine liebevolle Lunchbox in meinem Rucksack habe. Und so wie er die ausgepackt hat, muss er einfach nur grinsen, guckt mich an, packt die Sachen in den Rucksack und sagt, ach komm, ist gut. Es war so geil, Alter. Also, falls ihr mal Sprengstoff mit ins Flugzeug nehmen wollt, einfach unter die Lunchbox packen, Leute.
Also, ich muss sagen, wenn ich es jetzt nicht mega eilig habe, ne? Aha. Dann finde ich sowas ja eigentlich immer recht spannend. Also, ich bin überhaupt nicht verärgert, wenn ich rausgezogen werde oder so. Gar nicht. Interessiert mich eigentlich im Feuchten, ehrlich gesagt. Sondern ich habe da eher ein bisschen Spaß dran. So, jetzt passiert mal was irgendwie außerhalb der Norm. Und ich weiß, mir kann nichts passieren. Weißt du wie? Also mit dem Hintergrund wissen, dir kann nichts passieren. Wenn du jetzt die ganze Zeit denkst, oh Gott, habe ich eine Waffe einstecken? Habe ich meine Pistole mitgenommen, die ich nicht habe? Dann ist natürlich scheiße. Habe ich wirklich nicht. Jetzt habe ich mich in was reingeritten, du. Huiuiui. Das ist natürlich scheiße, aber sonst ist das ja recht spannend. Da geht die Zeit um. Kannst dich mal mit jemandem unterhalten. So kannst mal in die Räumlichkeiten gucken, in die sonst kaum einer reinkommt. Das ist ja ganz witzig.
Ja, ich finde das auch cool. Also wir hatten auch keinen Zeitdruck, so wir waren frühzeitig da. Und ich sag mal, es passiert mir jetzt in meinem Alltag nicht oft, dass ich zu einer Sprengstoffkontrolle muss. Also ich bin ja auch ein neugieriger Mensch. So es war halt bloß, also wenn mir einer gegenüber gestanden hätte, wo ich weiß, wir sind auf einer ähnlichen Welle unterwegs, dann wäre das auch nochmal was anderes. Aber der war halt wirklich deutlich größer und deutlich breiter als ich und hat übel böse geguckt. Das hat mich halt total verunsichert. So, ja, Sprengstoffkontrolle. Okay, So, was muss ich machen? So, sag mir, was ich tun soll.
Und, wie ist denn darauf gekommen? Hast du den gefragt, wo da jetzt das Problem war? Oder?
Nee, habe ich halt nicht, weil der so böse gewirkt hat. Und dann hat er halt bei meiner Lunchbox hat er halt dann gelacht und hat gesagt, hier, alles ist gut. Und dann war ich halt auch schon wieder auf dem Weg weg. Also ergab sich nicht, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht war das auch einfach nur stichprobenartig und hat nichts irgendwie explizit mit meinen Sachen zu tun gehabt, weil wie gesagt, er hat ein Buch und meine Lunchbox angeguckt und ansonsten gar nicht irgendwie was gecheckt. Ich hatte auch nicht viel weiter drin, ich hatte ein paar Süßigkeiten drin und ein paar Kuschelsocken, aber mehr nicht.
Vielleicht sah Paprika aus wie Granaten.
Nee, war in Scheiben geschnitten, kann es nicht sein eigentlich.
Dann Granatsplitter.
Ja, dann nimm Granatsplitter mit. Der baut die zusammen und wirft die wieder weg. dann sind wir zum Hotel geflogen und hat alles tippitoppi geklappt. Super schönes Zimmer. Sind dann runter zum Abendessen, waren ein bisschen erschöpft von der Reise und dachten, oh cool, dann gönnen wir uns jetzt hier schön essen. Essen war fantastisch. Und wir haben aber beide beim ersten Abendessen direkt verkackt. So.
Warum?
Mein Problem ist gewesen, ich habe dort gesehen, geil, die haben hier frisch gebratenen Lachs. Ich gedacht, fantastisch, hau ich mir drauf. Finde ich so lecker. Und Laura hat sich gedacht, oh geil, hier nehme ich mir schön Brot und einen Aufschnitt und die haben mir so einen schönen Hummus angerichtet, also standen halt Schilder mit da vorne und da hat sie sich den Hummus mit drauf gemacht und dann haben wir uns an den Tisch gesetzt und fing an zu essen und ich habe sehr schnell gemerkt, oh scheiße, dieses Riesenstück Lachs, das ich habe, es hat Gräten.
Oh, und jetzt, ist ja noch schlimmer.
Jetzt bin ich natürlich ein Dummbatz. Ich habe keine Ahnung, wie ich so einen Fisch entgräte, Tom. Ich weiß das doch nicht. Und ich müsste mir eigentlich nur mal kurz so ein YouTube-Tutorial angucken oder irgendwann mal mit jemandem grätenhaltigen Fisch essen gehen, der sich da auskennt. Das ist ja, wird ja kein Hexenwerk sein. Jedenfalls wusste ich das jetzt nicht. Und das hat dann dazu geführt, dass ich für den Lachs ewig lange gebraucht habe, weil ich wollte ihn jetzt auch nicht einfach liegen lassen. Das war ja ein gutes Stück Fisch. Und dann habe ich da immer noch so ganz kleine Buffen rausgenommen und ganz kleine Buffen gegessen und habe unnötig lange für diesen scheiß Lachs gebraucht. Habe dann auch den Rest des Urlaubs keinen Lachs mehr gegessen, war mir dann zu heiß. Und Laura hat festgestellt, dass in ihrem Hummus, dass da so ein paar kleine Olivenstücke drin sind. Und sie mag Oliven so gar nicht. Und dann hat sie festgestellt, als sie dran gerochen hat, es ist kein Hummus, es ist Olivencreme. Oh. Das ist einfach eine Olivencreme aus reinen Oliven. Und
aber sie hat es nicht gemerkt beim Essen?
Sie hat es gemerkt, als wir am Tisch saßen dann. Sie hat sich halt die Sachen geholt. So, und dann sitzt du dann.
Also nicht Abend vorher gegessen, sondern vorher schon bemerkt.
Ja, sie hat es vor dem Essen gemerkt.
Okay.
Und dann hat sie überlegt, noch was sie macht. Und hat er mich gefragt, ob ich das vielleicht essen würde. Aber ich war schon satt und wusste dann jetzt auch nichts damit anzufangen. Und dann war aber auch, weißt du, der erste Abend, da fühlst du dich ja noch nicht so ganz heimisch, da willst du nicht negativ auffallen und so. Und da hat sie gedacht, ja komm, muss ich halt jetzt irgendwie durch, das muss ich irgendwie essen. Und hat dann versucht, das mit massiv viel Pfeffer und Salz einfach unschädlich zu machen, dass der Olivengeschmack, dieses Aroma nicht mehr so durchkommt. Hat dann noch Käse draufgelegt. Und hat dann ein bisschen genommen und hat richtig gekämpft mit Tränen in den Augen und dann ging es so. Es war wirklich, weißt du, und ich gegenüber mit dem Lachs noch am Kämpfen. Also es war wirklich, wir saßen da wie die größten Dullis. Und
kannst du mir nochmal sagen, wie Laura gemacht hat?
So, also ging alles glimpflich aus, ist auch nichts weiter passiert, aber wir haben wirklich gedacht, wie blöd können wir sein? Wir haben dann auch nochmal geguckt bei diesem Buffet, da war genau neben dem Behälter mit der Olivencreme, war der Behälter mit dem Hummus und das sah beides verdammt ähnlich und die Schilder waren vertauscht an dem Abend, also da konnte sie jetzt nichts dafür und ja, war halt einfach nur lustig, dass wir beide beim ersten Abendessen richtig reingeschissen haben. Ich habe dann einen Großteil von ihrer Olivencreme mit dem Brot dann doch selber noch gegessen und einen kleinen Rest hat sie dann noch liegen lassen in der Schüssel.
Oh, Oliven sind aber auch sowas so Ekelhaftes, ey.
Die sind als Akzent ultra geil. So, wenn du jetzt so einen schönen Teller Salat hast und da sind so, ich sag mal, 3 bis 5 Oliven mit drauf, dann ist das richtig cool. Aber sobald es mehr sind, also spätestens ab 8 Oliven, ist eine Mahlzeit ungenießbar.
Ja, fängt bei mir schon bei 1 an.
Ja, also verstehe ich auch, wenn man das nicht mag, schmeckt schon sehr dominant irgendwie. Aber ich mag das. Naja, und dann aber gesehen, okay, gibt ja Animationsprogramm und am nächsten Tag ist Dart. Da habe ich gedacht, das ist geil, weil aus verschiedenen Aspekten. Erster Aspekt, Dart. So, ist einfach geil. Nächster Aspekt ist, man lernt das Animationsteam kennen oder zumindest irgendjemanden, der dort animiert, der das macht. Das heißt, du hast ein bisschen Zugriff zu, was geht hier überhaupt alles ab. Und der nächste Punkt ist, da sind andere Leute, mit denen kannst du ins Gespräch kommen und lernst einfach so ein paar Leute kennen, kannst vielleicht mal sagen, ja, hier, ach, bin ja das erste Mal gerade da, kannst du vielleicht irgendwie was empfehlen, was habt ihr so gemacht und so. Ist einfach schön, um so ein bisschen reinzukommen in so einen Urlaub. So, und wie man sich das dann vorstellt, bin ich dann da hingegangen und dann habe ich da mit meinen spanischen Compañeros, habe ich Dart gespielt und meine spanischen Compañeros hatten den Namen Peter, Klaus, Jörg, Herbert, Sven und Dennis.
Was?
Das ist so wenig Spanisch gewesen. Das waren einfach die Männer größtenteils Ü50, mit denen ich da gespielt habe. Und es hat auch genau die Zwecke erfüllt, die es erfüllen sollte. Also Hab dann den Herbert kennengelernt. Herbert hat mir erzählt, dass er mit seiner Frau schon seit vielen Jahren dort ist und was man machen kann, was man nicht machen kann. Die Animationsleute kennengelernt, die super, super cool waren, mit denen wir eine gute Zeit hatten. Mit denen haben wir uns dann so angefreundet, dass die bei jeder Mahlzeit, die haben im Hotel immer mitgegessen, wo Laura und ich da saßen, kamen die dann zu uns und haben dann gefragt, ja, hier können wir uns mit zu euch setzen. Da haben wir gesagt, na klar, kommt mit zu uns. Und dann hatten wir eine sehr, sehr schöne Zeit mit denen. Was cool war, weil du, wenn du so Beziehungen zu diesen Leuten hast, auch so Einblicke in so Hotelleben hast oder bekommst, die ein normaler Hotelgast jetzt nicht bekommt. So, wir hatten zum Beispiel einen mit in unserer Gang drinne, der arbeitet zwei Hotels weiter, ist da jetzt irgendwie der Programmchef, hat auch als Animateur angefangen, war kurz in Deutschland zurück, weil sein Hotel über die Nebensaison zumacht. Und hat aber gesagt, boah, Deutschland, nee, das Wetter und die ganzen Fressen, die da rumlaufen, da habe ich keinen Bock, ich gehe wieder zurück, Urlaub machen nach Malle und war dann eben in unserem Hotel. Und der hat dort eine gesehen bei der Abendanimation, da war so ein Sänger und er hat gesagt, da sitzt eine am Tisch mit ihren Eltern, die sieht ganz gut aus, die würde ich gerne kennenlernen. Hat er uns gefragt, ob wir die schon mal gesehen haben. Aber er sagt, nee, du, haben wir noch nicht gesehen. Dann hat er auf einmal alle Hebel in Bewegung gesetzt. Da hat er den Rezeptionisten rangewunken, den er kennt, Manolo. Manolo war so ein kleiner, dicker Spanier, richtig cooler Typ. Und er hat gesagt, hey Manolo, ja, kennst du die, die da hinten sitzt? Er sagt, nee, er hat nicht bei mir eingecheckt, aber ich war die letzten zwei Tage nicht da. Hat er seine Kollegin angerufen, hat gesagt, hey, ja, kennst du die, bla bla bla. Und dann haben die halt Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um rauszufinden, wer dieser potenzielle Hotelgast, diese junge Dame gewesen ist, hat sich rausgestellt, die ist gar nicht aus dem Hotel, von daher hat die Geschichte kein Happy End, aber es war so lustig zu sehen, wie die dann drüber quatschen und war sehr, sehr schön. Also coole Leute kennengelernt und dann, das ist das letzte große Abenteuer, das wir erlebt haben eigentlich, wir waren im Sexwald.
Im was, wo?
Im Sexwald.
Im Sexwald?
Wald, so mit Bäume.
Was ist das denn?
Der ist genau bei Palma. Wir wollten von unserem Hotel zu einem Shoppingcenter laufen. Haben gesehen, okay, Google sagt, wir laufen 1 Stunde und 10 Minuten. Das ist viel, aber da wir ja sowieso auch ein bisschen die Gegend sehen wollten und den ganzen Tag Zeit hatten, haben wir gedacht, ist ja ganz egal, wir laufen einfach mal los und wissen auch, der Weg führt entlang einer Buslinie, das heißt, wir können auch irgendwie dann irgendwie einen Bus nehmen, wenn es uns zu stressig wird oder wir nur eine Strecke laufen wollen oder so. Und dieses Shopping Center liegt ein bisschen außerhalb von Palmas. Das heißt, du musst zur Stadtrand und dann noch irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde weiter und dann bist du dann dort. Und dann kommen wir am Stadtrand an von Palma und dann ging dieser Gehweg, auf dem wir liefen, über in so eine Mischung aus Wald und Steppe. So, es war wie so ein sehr lichter Wald.
Hä? Ja, okay.
Da haben wir gedacht, das ist jetzt kein normaler Weg, um hier weiterzulaufen. Aber da vor uns, ungefähr 30 Meter, auch jemand die ganze Zeit gelaufen ist, der dann einfach so ein Trampelpfad dann in diesen Wald rein ist, haben wir gedacht, naja, dann geht's hier wahrscheinlich in den Wald rein und auf der anderen Seite drüben wieder raus.
Ich komme überhaupt nicht hinterher. Ihr wart da gerade noch bei einem Einkaufscenter.
Da wollten wir hinlaufen.
Ach so.
Wir wollten zu einem Einkaufscenter laufen und das war von unserem Hotel aus 1 Stunde und 10 Minuten oder so zu laufen, laut Google Maps. Und ja, dieses Einkaufscenter liegt aber ein bisschen außerhalb von dem Stadtkern, in dem wir ja waren.
Aber mit Google Maps hast du doch den genauen Laufweg.
Ja, Google Maps hat uns gesagt, da wo wir langlaufen wollen, ist ein Gehweg, kein Thema, da war aber keiner.
Naja, aber vielleicht war der versteckt.
Naja, also wir hatten eine Hauptstraße und auf der anderen Seite hatten wir ewig breit einfach nur dieses Waldstück.
Ja.
Naja, und dann haben wir gedacht, ey komm, vor uns ist hier auch so ein Herr einfach da, diesen Trampelpfad lang, dann gehen wir da jetzt auch in diesen Wald rein. So, und dann lag da ziemlich viel Müll rum. Und Laura meinte dann so irgendwann, ey, hier liegen richtig viele benutzte Kondome rum. Und dann hab ich mich umgeschaut und hab gemerkt, ja krass, stimmt. So, und dann liefen wir weiter und wir sind bestimmt 20 Minuten durch diesen Wald gelaufen und haben immer mal wieder vereinzelt eine Person gesehen. Es waren immer Männer, die liefen immer kreuz und quer dort irgendwie lang. Es wirkte total random, als wären die irgendwie auf Droge und würden da sinnlos hin und her laufen.
Einfach im Sexwald gespawnt.
Dann haben wir 2, 3 Gruppen von Männern gesehen, so kleine Gruppen, die irgendwie da standen und geraucht haben und gequatscht haben. Und aber es wirkte irgendwie sehr spooky alles. Und dann kamen wir auf dieser anderen Seite von dem Wald an und dachten, okay, wir sind jetzt durch. Und dann wurden wir dort aber von einem Zaun empfangen. Und dieser Zaun war sehr hoch und hatte obendrauf Stacheldraht. Und dann haben wir gedacht, naja, scheiße.
Was seid ihr denn reingeraten, Alter?
Ja, das haben wir uns ja dann auch gefragt. Und da habe ich gesagt, naja, also hier kommen wir offenbar nicht weiter. Dann lass mal zurückgehen wieder zur Zivilisation. Und von da aus können wir uns nochmal neu sortieren oder vielleicht Bushaltestelle oder mal schauen. Und dann liefen wir zurück. Und nach 2-3 Minuten kam uns einer entgegen, ein Spanier, der offenbar gemerkt hat, dass wir Touristen sind. Und hat so auf Englisch gesagt, ja, wartet einfach mal kurz. Oder bleibt mal kurz hier stehen.
Nee.
Mm-mm. Und dann
nicht stehen bleiben. Weiter.
Und Laura hat mir sofort an den Arm gegriffen und hat gesagt, wir bleiben hier nicht stehen. Und ich so, also ich habe das gar nicht begriffen. Ich dachte, das ist voll die dumme Instruktion. Ich habe mich bestimmt verhört. Er hat bestimmt was anderes gesagt. Und habe ihn dann einfach angesprochen und habe gesagt, yo, we are looking for the shopping center. Und dann guckt er mich fragend an und sagt, ja, Shopping Center? Und in dem Moment kam hinter ihm ein älterer Herr langgelaufen, vielleicht so 60 Jahre alt, und der war deutsch. Und der hat gemerkt, ah, wir sind auch Deutsche und wir suchen Shopping Center. Und er hat gesagt, naja, nee, da seid ihr hier falsch. Ihr müsst hier da und da lang, hat uns da einen anderen Weg beschrieben. Und dann hat nur der Spanier uns angeguckt und gelacht und hat gesagt, people come here for sex.
Und ach, das war buchstäblich ein Sexwald?
Und dann habe ich das überhaupt nicht begriffen, was der jetzt von mir will. Bin auch gar nicht weiter darauf eingegangen. Habe mich dann bei dem Deutschen für die Wegbeschreibung bedankt. Und dann sind wir wieder zurück und haben dann im Endeffekt auch zu diesem Shoppingcenter gefunden über 1-2 Umwege. Und als wir abends im Hotel saßen, kam dann der Programmdirektor von 2 Hotels weiter, mit dem wir rumhingen. Da war Dennis. Dennis war oder ist 1 Jahr älter als ich und ein sehr, sehr cooler Typ. Und der ist schon seit einigen Jahren dort auf Malle unterwegs. Und dann habe ich gesagt, Alter, Dennis, du musst uns mal aufklären. Wir sind hier vorhin in die Richtung gelaufen zum Shoppingcenter. Und dann waren wir am Sexwald. Und dann hat Dennis gesagt, was ist denn das? Und dann habe ich gesagt, na, ich habe gehofft, dass du mir das sagen kannst. Und dann hat Dennis seine Beziehungen spielen lassen und hat gesagt, na, ich kenne hier einen Reiseleiter, dessen Namen ich nicht sagen möchte, aber ich sag mal, er heißt so wie ein Innenverteidiger von der deutschen Nationalmannschaft, der nicht so aussieht, als würde er so heißen.
Rüdiger.
Möchte ich weder bestätigen noch dementieren. Ich kenne einen Reiseleiter, Ich kenne einen Reiseleiter und der ist stockschwul und wenn das irgendjemand weiß, was hier so abgehen könnte in die Richtung, dann ist der das. Und dann kam der das nächste Mal dann wirklich an und hat gesagt, so.
Das ist überhaupt nicht wichtig für die Geschichte.
Und dann hat er gesagt, so, ich habe jetzt mit dem Reiseleiter, den du jetzt gerade Rüdiger genannt hast, mit dem habe ich jetzt gesprochen und ich weiß jetzt, was das Hexwald ist. Und ich gesagt, Dennis, erzähl, wir müssen es wissen. Und dann stellte sich heraus, dass dieses Waldgrundstück, in dem wir waren, ist ein Treff für die schwulen Szene, die darauf stehen, also die so einen Kink haben, dass die gerne irgendwie rumlaufen und von anderen also Menschen so dann so ins Gebüsch gezogen und wie so eine einvernehmliche Vergewaltigung mäßig quasi, weißt du?
Ja, ich zieh du dich ins Gebüsch. 5 Meter davor, den Arsch gefickt zu werden.
Ich zieh dich ins Gebüsch rein und schlafe mit dir und zusätzlich noch für diese Leute, die sich gerne beim Sex beobachten lassen oder gerne andere beim Sex beobachten.
Alter! Wie kann man das denn neben einem Touristen-Hotspot machen? Wie lange seid ihr da hingelaufen?
Wir sind von unserem Hotel aus, bis wir da waren, gelaufen vielleicht 30, 40 Minuten.
Also doch schon ein bisschen länger, okay. Ey, das ist ja komplett crazy. What the fuck, du warst einfach in einem potenziellen Arschfickwald. Also für dich meine ich.
Ich war in einem kompletten Arschfickwald, ja. Ich habe das meiner Mom erzählt und die hat dann gesagt, boah, da war die Laura ja richtig in Gefahr. So. Und da habe ich gesagt, nee. Also
warum Laura?
Dann war ich in Gefahr. Laura war richtig safe in dem Moment. Laura war so sicher wie nirgendwo.
Laura war dein Safe Spot.
Dann stell dir mal vor, du bist selber, wenn das wirklich so... Die Leute wissen dort, warum sie da sind. Und das erklärt aber auch, Alter, wir haben da nur einsame Männer gesehen, die da rumgelaufen sind. Das erklärt alles. So, und jetzt stell dir mal vor, du bist jemand, der da vielleicht regelmäßig ist, der da so seine Fantasien auslebt und ein glückliches Leben hat und eine gute Zeit mit anderen Menschen, die ähnliche Sachen teilen. Und dann sitzt du im Gebüsch und dann siehst du dann mich zum Beispiel und denkst dir, oh, der gefällt mir, aber über den falle ich jetzt mal her. Und der wird das ja wahrscheinlich auch mögen. Und stell dir mal vor, der kommt raus und will mich irgendwie anmachen und ich prügel den Windel weich, weil ich denke, der greift mich an. Weißt du, was der für einen schlechten Tag hat? Der hat es ja gar nicht böse gemeint.
Der hat einen mega schlechten Tag.
Ja.
Und du auch, wenn er stärker ist als du.
Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob die irgendwie auf die so ein spanisches Safe-Wort haben, das ich dann nicht kenne oder so.
Ja. Da bekommst du ja nicht mal, ja, José Mourinho, 50.000. Ja. Da bekommst du ja nicht mal Geld für.
Nee, es wäre wirklich, also, ja.
Einfach vergewaltigt im Wald. Einmal verlaufen, direkt vergewaltigt. Scheiße.
Ja, wir waren im Sexwald einfach. People come here for sex.
Vater, ja. Das ist ja eine grandiose Story.
Ja, das war auf jeden Fall unser wildestes Abenteuer.
Im Nachhinein macht es gar keinen Sinn, dass Laura sich Sorgen gemacht hat.
Nee, das stimmt, das wusste man aber in dem Moment nicht.
Sei froh, dass sie dir, dass sie dich so unterm Arm genommen hat, sonst hätten die gedacht, ich weiß nicht.
Ja, sag mal, nur
Bekleidung und geht gleich.
Wenn ich da alleine gewesen wäre, dann hätte es sein können, dass mich irgendwo auf einmal jemand anspringt.
Ja. Und in dich eindringt vor allem.
Ja, und dann rufe ich um Hilfe und die anderen denken, es ist alles gespielt und gucken selber durch die Büsche und wichsen sich ein dazu. Ja. Weil sie denken, es ist alles gut, krass, und gerade alle glücklich.
What the fuck ist das für ein Szenario? Boah, so einen guten Schauspieler hatten wir hier noch nie.
Also wirklich, wir haben vorher gedacht, die Leute laufen hier rum wie die Creeps, alles einzelne Männer, da war keine einzige Frau und sind die Kondome auf dem Boden aufgefallen und das ist wirklich die ultimative Antwort, die keine Fragen mehr offen lässt. Also es muss wirklich so sein.
Das ist krass. Das ist wirklich krass. Folgentitel ist Sexwald.
Ja, also irgendwas mit Sexwald, auf jeden Fall. Hin und her gewichse im Sexwald oder so, ich weiß nicht, ja, genau.
Sexwald auf Mallorca.
Ja, das sind so im Groben die Urlaubsgeschichten, die ich gerne mit euch teilen wollte.
Das ist komplett crazy, Mann. Das ist komplett crazy.
Ja, also falls du das gerade hörst und denkst, Mensch, das sind genau meine Vorlieben, dann hit me up, ich gebe dir die Adresse und wünsche dir einen schönen Urlaub auf Mallorca.
Meine Fresse, Alter. Was es nicht alles gibt, wirklich. Es muss ja auch erstmal dazu kommen, dass das so ein Ding wird. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja jetzt nicht von sofort auf gleich ist das ein Sexwald, sondern das muss ja auch erstmal aufgebaut werden. So, das per Mundpropaganda muss er erstmal, hier, in dem Wald kannst du richtig gut ficken. Und dann wird das auf einmal so ein, da wirst du einfach vergewaltigt, wenn du Bock drauf hast. Was?
Ja, stimmt. Einer hat sich das ausgedacht. Und hat das dann richtig vielen Freunden gesagt, von denen danach richtig viele Freunde nicht mehr seine Freunde waren, aber einige von denen, die das erzählt hat, mit denen hängt er immer noch darum.
Das ist crazy. Das ist absolut crazy.
Ja, ansonsten ist jetzt, wie gesagt, da ich krankgeschrieben und zu Hause war und auch teils bewegungseingeschränkt gewesen bin, ist jetzt auch nicht so viel passiert. Ich war vorgestern bei der Fitzek Lesetour in Riesa.
Sebastian.
Genau, bei Sebastian Fitzek. Und konnte mir so, also ich war als Plus Eins von meiner Freundin mit dabei quasi. Und sie liest sehr gerne Bücher von ihm. Und dann habe ich gedacht, naja, dann gehe ich halt mit hin und schaue mir das mal an. Ich habe noch nie ein Buch von Fitzek gelesen. Ich kenne den Typen auch nicht. Ich bin auch keiner, der so Psycho-Thriller irgendwie liest. Aber ich fand es aus... Dude. Aber ich fand es aus Show-Sicht einfach spannend, was man sich denn unter einer Lesetour vorstellen kann. Und hatte so eine entspannte, positive Neugier einfach, mit der ich da hingegangen bin. Und ich muss sagen, für alle Leute, die sich für den Typen interessieren und auch für die, die sich nicht dafür interessieren, kann ich den Scheiß, den dieser Typ macht, zu 1000% empfehlen. Es war ein unfassbar geiler Abend.
Sehr geil. Was hat dich so überzeugt, sag ich mal?
Es war die Mischung aus allem. Also zum einen wirkte alles extrem qualitativ hochwertig. Der hat eine Band mit dabei gehabt. Das sind 7 Vokalisten aus New York, die das Ganze begleitet haben musikalisch. Die haben am Anfang ein paar Songs gespielt, die haben am Ende einen Song gespielt. Die kamen zwischendurch immer mal wieder und haben sich in die Erzählungen von Fitzek da an da thematisch passende Songs dazu gespielt. Die haben, wenn Fitzek Seiten aus seinem Buch vorgelesen hat, haben die die Geräusche dazu gemacht und so ein bisschen wie so Hintergrundmusik. Und die haben halt wirklich, die haben keine Instrumente gehabt und haben einfach nur 7 Kerle mit ihren Stimmen die ganzen Sounds gemacht. Die haben aber jetzt nicht so irgendwie 7 verschiedene Stimmen Gesang, sondern der eine hat wirklich gebeatboxt, der nächste hat einen Bass gesungen, der andere hat eine Gitarre gesungen, die ultra authentisch klang und hat da ganze Solos hingelegt. Das klang mega geil. Dann war genremäßig, war von Eminem, die haben Lose Yourself an die gespielt, bis hin zu Coldplay, Fix You. Also so vielseitig und musikalisch ansprechend dazu. Die Beleuchtung, das Bühnenbild, die Aufmachung, wie das gemacht war, dieser Wechsel aus Leseproben und zwischendurch irgendwelchen Anekdoten, die der Fitzek dann erzählt hat, die super, super spannend gewesen sind. Dann war es interaktiv, dass das Publikum regelmäßig und total auf eine spannende Art und Weise mit einbezogen worden ist. Und in der Summe war es einfach von der ersten bis zur letzten Sekunde mega entertaining. Und das Hauptthema ist ja sein aktuelles Buch, das Kalendermädchen. Und ich habe das Buch vorher nicht gelesen, ich kannte keine Zusammenfassung. Aber die Leseproben waren super spannend. Der hat vorher immer so 2-3 Sätze erzählt, damit man wusste, wo man ungefähr gerade ist. Und ich weiß trotzdem jetzt im Nachhinein weder die ganze Story noch weiß ich, wie es ausgeht, sondern bin jetzt eher so, obwohl ich es vorher nicht kannte, dass ich sage, ey, es klingt geil, eigentlich müsste ich das mal lesen. So, und das so hinzubekommen, ist wirklich eine Kunst und war mega, war wirklich mega. Hat doch so ein Leinwandwürfel über sich gehabt, wo die ganze Zeit irgendwelche Animationen passend dazu gelaufen sind oder irgendwelche Filme, die die gedreht haben, was dann auch wie so, das war wie ein Film quasi. Du hörst quasi so ein Voice-Over, was Fitzek da selber gerade live vorliest und siehst dazu irgendwie einen Film, irgendwas, was die passend dazu aufgenommen haben. Also so liebevoll, so aufwendig, so, so toll, war richtig, richtig schön.
Der hat tatsächlich auch einen richtig coolen Schreibstil, finde ich. Also ich habe mir von dem auch schon mal paar Hörbücher angehört. Und ich mag auch sehr, wie der schreibt. Also ich habe zum Beispiel von dem das Joshua-Profil habe ich gehört. Und das hat mich sehr gut entertained. Finde ich, der hat einen sehr geilen Stil zu schreiben. Und man weiß auch, irgendwie denkt man am Ende immer, man weiß, was passiert und man weiß, wie es ausgeht und dann ist es doch nochmal anders. Das ist bei dem irgendwie geil.
Er ist auch ein super sympathischer Typ. Das habe ich so auch nicht unbedingt erwartet. Also total, total nahbar, total bodenständig, geerdet. So, der hat einen sehr abgeholt. Der hat so Sachen erzählt, so eine kleine Anekdote, wer da jetzt vielleicht selber hingehen möchte oder so, der kann das überspringen, aber ich erzähle jetzt auch irgendwie nichts Dramatisches. Der hat ein Buch mit einem Rechtsmediziner zusammen geschrieben und da hat der Rechtsmediziner gesagt, na pass auf, da musst du aber auch mal zu einer Obduktion mitkommen, einfach damit du nochmal dabei gewesen bist.
Das war, glaube ich, mit Dr. Zurkos, oder?
Der Namen habe ich mir nicht gemerkt, irgendein Berliner, glaube ich.
Mhm.
Mit dem hat er, glaube ich, auch mehrere Sachen gemacht schon. Und dann hat er gesagt, naja,
Zurkos.
Hat er Fitzek zu sich selber so, meinte er, ja, muss da sich ein bisschen drauf einstellen vom Kopf, dass du siehst halt dann dort Leichen. So,
und ey, übrigens ganz kurz zu dem Zurkos. Das ist auch ein Instagram-Profil, was ich sehr empfehlen kann. Also der zeigt quasi wirklich in echt, wie er an Leichen schneidet sozusagen. Da muss man drauf stehen. Wenn man das interessant findet, dann kann man sich das auf jeden Fall mal angucken. Ich finde es super interessant. Er zeigt die ganzen inneren Organe und zeigt, woran die Menschen gestorben sind und zeigt auch so manchmal Phänomene wie, weiß ich nicht, ein tätowierter Arm. Da färben sich zum Beispiel unter der Haut die Lymphknoten schwarz. Solche Sachen zeigt er dann immer. Das ist ultra interessant.
Macht er dann auch Dead Jokes?
Der macht gar keine Jokes, nee. Der ist nicht sehr witzig, der Mann.
Jedenfalls hat er sich darauf eingestellt, okay, da werde ich wahrscheinlich ein, zwei Leichen sehen. Dann hat er gesagt, wie er dann da hingegangen ist und von Tür zu Tür, die du durchschreitest, wird dieser Geruch dann intensiver. Und dann hat er auch festgestellt, ja, okay, es sind nicht nur ein, zwei Leichen, sondern liegen einfach 12 Leichen. Und dann hat er dort erfahren, dass zu so einer Obduktion auch nicht nur die körperliche Untersuchung dazu zählt, sondern auch die Untersuchung der Klamotten. So. Und dann sollte er bei der einen Leiche eben die Klamotten untersuchen und ist dann da hingegangen, hat es dann gemacht und hat in der Hosentasche von der Leiche einen Zettel gefunden. Und auf diesem Zettel stand drauf, falls ich eines unnatürlichen Todes gestorben bin, dann war es der Klamutke von unten drunter.
Und
der was? Der war irgend so ein Name, Klamutke, irgendwie.
Ach so, ja, ja.
Weiß ich nicht. Und dann hat er den Gerichtsmediziner gezeigt und hat gesagt, na, ihr seid ja witzig. Ja, da kommt der Fitzek vorbei und dann schiebt er dem einen da so einen Zettel rein. Und da hat der Gerichtsmediziner gesagt, nee, das ist nicht von uns. Also bei allem Respekt, aber wir können ja nicht so pietätlos sein und da irgendwie solche Späße verbreiten. Das geht nicht so, wir nehmen das ja ernst. Und da hat sich herausgestellt, dass das im Endeffekt wirklich Mord gewesen ist. Es war nicht der Untermieter, hat sich dann rausgestellt, aber dieser Zettel wies dann darauf hin, dass irgendwie was ist und im Endeffekt war es dann auch wirklich eine Mordstory.
Ach, wie crazy.
Super verrückt, hat er dann auch erzählt, weil viele irgendwie sagen zu ihm, ja, wie kann man sich denn nur so, wie kann man noch so kranke Gedanken haben und sich so kranken Scheiß ausdenken, wo er meint, ja, das Leben schreibt viel krassere Geschichten. So, weswegen sich auch viele Opfer nicht trauen, irgendwie zur Polizei zu gehen, weil die denken, ach, es würde irgendwie eh keiner glauben. Oder Jeffrey Dahmer ist wohl damals, der hat wohl damals ein Kind gefügig gemacht und in den Schädel gebohrt und da Salzsäure reingemacht und das Kind ist dann raus bis auf die Straße und dann haben irgendwelche die Polizei gerufen und die Polizei hat das Kind wieder reingebracht zu dem, weil die das einfach nicht glauben konnten, weil das Leben so absurde, kranke Geschichten schreibt. So, da sind die Geschichten, die so ein Autor rausbringt, dann doch teilweise noch in Anführungsstrichen human. So, und sehr viele von solchen kleinen, liebevollen Anekdoten kamen dabei rum, so dass ich jedem, der da überlegt, da mal hinzugehen oder das vielleicht auch verschenken möchte, ist eine sehr, sehr coole Sache.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Hast du süß erzählt.
Dankeschön.
Ja. Komm, wir müssen mal langsam mal zum Ende kommen, Richard.
Ja, ich habe einen letzten Punkt noch, da brauche ich nochmal deine ärztliche Expertise, bitte.
Oh, oh.
Hm? Und zwar, ich hatte Hormone, Tom. Ich habe Hormone
gemacht. Immer, ja.
Das war vor dem Urlaub noch. Da hatte ich einen ziemlich anstrengenden Tag mit früh aufstehen, bin von da aus dann zum Zahnarzt gelaufen, bin vom Zahnarzt dann direkt auf Arbeit gelaufen, war nach dem Arbeitstag zum Kaffee trinken. Kurz
noch
bitte?
Kurz noch im Sechswald gewesen.
Nee, aber war dann zum Kaffee trinken verabredet. Eine Art Business-Termin, wo ich mit jemandem von der Kirche darüber gesprochen habe, eventuell ein Projekt für die Kirche zu machen. War dann dort und hatte danach einen Studiotermin, bin dann fix nach Hause, hatte gerade noch Zeit für mein obligatorisches Fußbad, parallel was gegessen, bin unter die Dusche gesprungen und bin von da aus dann direkt ins Studio rüber. Und so wie ich dort angekommen bin, war mir auf einmal turbo heiß. Ich habe richtig angefangen zu schwitzen und auch so zu zittern, habe dann so meine Hand vor mich gehalten, hat so gewackelt und ich hatte richtig Puls. Und das hat aber keinen Sinn gemacht, weil ich bin jetzt nicht irgendwie gerannt und habe meinen Körper jetzt nicht in eine Situation gebracht, wo solche Symptome nachvollziehbar gewesen wären. Und dann saß ich da und habe das überhaupt nicht gecheckt. Das hat sich dann nach einer halben, dreiviertel Stunde auch wieder beruhigt. Ich habe dann auch, mein Papst war mit da, dem habe ich das auch gesagt. Der hat gesagt, hier, wenn irgendwie was ist, leg dich hin und so. Hab ich gesagt, nee, alles okay, ich fühle mich gerade bloß irgendwie sehr schwammig und weiß nicht warum. Hatte ich auch nicht mehr seitdem, aber habe ich noch nie gehabt, so random. Ich glaube, so kann man sich das vorstellen, wenn Leute sagen, oh, da hatte ich Hormone.
Klingt für mich jetzt erstmal nach einer Panikattacke, aber ja, können auch Hormone sein. Also Leute, die einen Hormonüberschuss haben, warum auch immer, denen geht's auch so, ja. Das ist aber schilddrüsenbedingt, klingt das. Also wie eine Schilddrüsenüberfunktion. Muss man kontrollieren lassen, weiß ich nicht. Kann man jetzt halt so nicht sagen. Es kann einfach nur sein, dass du wenig gegessen hattest und nur Zucker warst, weiß ich nicht.
Ich weiß es nicht. Vielleicht war auch der Kaffee zu stark, den ich getrunken habe am Nachmittag. Also ich Ich habe keine Ahnung, womit das zusammenhängt. Für mich war es an dem Tag einfach, weil ich halt von früh an immer nur von A nach B gelaufen bin und einen Termin nach dem nächsten, dass das eine Art Stress-Symptom gewesen ist.
Das kann auch sein. Der Körper schüttet ja bei zu viel Stress viele Hormone aus. Kann durchaus sein, ja.
Ja, hatte ich nicht mehr.
Weil ich beobachte es einfach.
Genau, ich beobachte mich einfach und möchte abschließend sagen, wir arbeiten ja seit einigen Jahren peu à peu an einer EP, die wir rausbringen wollen. Und ich habe jetzt für den ersten Song meine Vocals recorded, war im Studio und habe so ein bisschen Sorge gehabt. Das ist ja das erste Projekt, wo wir quasi mehrere Songs rausbringen. Wir haben ja ansonsten immer noch Singles gebracht bisher. Und das werden jetzt wahrscheinlich 6 Lieder, wo jeder aus der Band seine Sachen selber einspielt. Jede Gitarre, jeder Bass. Wir hatten E-Schlagzeug aufgebaut, um die Trigger aufnehmen zu können und haben das dann bei uns im Programm mit den passenden Sounds noch irgendwie verknüpft. Und jeder aus der Band tut seinen Teil und das hat zur Folge, dass ich jetzt nicht gegen irgendwelche dünne Sounds einfach unrappe quasi, sondern dass wir jetzt teilweise richtig, weil es auch vom Genre her in die Rock-Richtung mit übergeht, dass ich gegen so richtige Wände aus Gitarren zum Beispiel jetzt angerappt habe. So, wo du wirklich fetteste Soundbilder hast. Und da muss ich jetzt mit meiner unerfahrenen und nur auf Rap getrimmten Stimme auf einmal gegen ankämpfen. Da hatte ich vorher große Sorge, dass ich das irgendwie matchen kann und da mithalten kann und dass das dann nicht irgendwie scheiße klingt. Und jetzt, wo der erste Song im Kasten ist, möchte ich gerne das Versprechen abgeben, dass diese Songs, die wir da fertig machen, es wird noch eine Weile dauern, aber es wird sich lohnen, denn das sind die krassesten Sachen, die wir jemals gemacht haben und die sind mindestens 2 Klassen geiler als alles, was ihr jemals bisher von Klausen gehört habt.
Geil, habe ich Bock drauf. Geil.
Übel geil. Ja, dir werde ich wahrscheinlich auch vorher immer noch so 1-2 Updates schicken und dir Einblicke gewähren.
Weil ich mit dir im Sexwald war.
Nee, das nicht, aber weil wir ein ähnliches musikalisches, ästhetisches Empfinden haben. Und ich möchte mir, wenn wir die Sachen jetzt fertig machen, auch immer mal 1-2 Meinungen, wirklich nicht mehr, einholen von Leuten, die da nicht mit drinne stecken, um die zu bitten, ob denen irgendwie noch was auffällt, was man verbessern kann, ob irgendwas undeutlich ist, ob irgendwas komisch klingt oder so. Ob ich das dann selber noch mit einbringe oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich möchte zumindest nicht irgendwie am Ende dann dastehen bei einem Projekt, wo man im Endeffekt mehrere Jahre Arbeit reingesteckt hat und irgendwas übersehen haben, nur weil ich halt die ganze Zeit darauf rumsitze und nicht mal irgendjemand von außen hab draufschauen lassen.
Ja, das ist eine schlaue Einstellung.
Ja. Und mit dieser schönen Aussicht würde ich sagen, kehren wir uns raus für heute.
Yes, wir kehren uns raus.
Okay.
Mit Abmoderation. Komm, zieh durch.
Ich habe nichts eigentlich weiter. Faxis, vielen Dank fürs Zuhören. Dann war es sehr schön jetzt mit. Wir haben 6 Wochen lang jetzt keine Folge mehr aufgenommen.
Das ist wirklich krank, ne?
Alles wegen Jason.
Ja. Warum ging das abwerden auf einmal?
Ich wollte einfach nur Spaß machen. Ich wollte dich gar nicht so verunsichern. Hat große Freude gemacht. Ich hatte einen Berg von Notizen und hoffe, euch hat Spaß gemacht, uns wieder zuzuhören. Vielen Dank, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt und hier wieder mit dabei gewesen seid. Und ansonsten wünschen wir euch auf jeden Fall schöne Weihnachten und schöne Feiertage. Wann ist denn eigentlich in 14 Tagen? Sehen wir uns dieses Jahr nochmal alle zusammen? Ah, krass, die letzte Folge kommt am, nächste Folge kommt am 31.12.
Oh, stimmt. Hä? Nee.
Doch.
Na, die müssen wir dann aber noch aufnehmen.
Ja, die Folge
ist jetzt, Dienstag.
Die kommt am 17. Genau, aber die Folge, genau. Nächste wird eine Silvesterfolge. Mal gucken, ob wir uns da was überlegen. Wahrscheinlich nicht, aber ihr kennt uns und hört uns trotzdem. Von daher, danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Jo, bis zum nächsten Mal. Ich hab euch lieb. Ciao, ciao. Mua. Mua.